die Organe können Einfluss auf die Beckenmechanik haben. Ja? Weil das Becken muss ja auch federn beim Laufen. Ja? Das darf ja nicht komplett starr sein, das muss sich bewegen. Und bei Funktionsstörungen von Organen, ja, Darm, Blase zum Beispiel, kann das zu Störungen der Beckenmechanik führen und wird damit über die Hüfte ans Knie wieder abgegeben. Das Knie zahlt immer die Zeche, leider. Ja.
In dieser Podcast-Folge nehmen wir uns eins der klassischsten LäuferInnenleiden vor, die Knieschmerzen, auch bekannt als das Läuferknie. Dafür haben wir den Osteopathen und ehemaligen Personal Trainer Sebastian Korschilgen bei uns zu Gast, denn der behandelt täglich Kniebeschwerden. Er erklärt uns, was es für unterschiedliche Arten von Knieschmerzen gibt, was für vielfältige Ursachen sie haben können und natürlich, das Wichtigste, wie wir sie als LäuferInnen wieder loswerden oder gar nicht erst entstehen lassen. Dafür hat Sebastian auch ganz konkrete Übungen für uns, die wir zu Hause nachmachen können. Also, viel Spaß beim Podcast. Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ich bin heute bei uns im Studio mit Sebastian. Willkommen und wie geht's dir?
Hallo Elliot, freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, mir geht's gut.
Super. Ja, ist für mich auch mal was Neues, hier mal im Studio mit einem Gast aufzunehmen. Ich habe richtig Bock, ist auch schön kühl hier. Das ist bei mir zu Hause nicht immer der Fall, wenn wir remote aufnehmen. Deswegen beste Voraussetzungen, würde ich sagen.
Das klingt gut.
Ja, ich würde sagen, wir stürzen uns eigentlich gleich ins Thema. Also du bist ja Osteopath. Und also ich persönlich hatte jetzt bisher nicht so viele Berührungspunkte mit Osteopathie. Ich denke mal, das geht bestimmt auch der, die einen HörerInnen genauso. Deswegen würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal ganz grundlegend damit an, was ist eigentlich Osteopathie?
Ja, die Frage ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. Also um es mit ein paar Worten zu beschreiben, Osteopathie ist manualtherapeutisch, das heißt ähnlich wie Physiotherapie, nur geht in der Diagnostik und in der Behandlung nochmal andere Wege, also ganzheitlich. Das heißt, alle Körpersysteme werden integriert sozusagen, ja, das Nervensystem, das Organsystem, ja, und natürlich Muskelsystem, Skelettsystem. Mhm. Ja, also die Osteopathie, kann man sagen, schaut über den Tellerrand hinaus.
Mhm. Und also manchmal wird einem ja von dem der Ärztin Physiotherapie empfohlen und manchmal Osteopathie. Was jetzt konkret der Unterschied?
Naja, der Unterschied fängt erstmal bei der Diagnostik an. Ja, also die Osteopathie schaut dann etwas weiter. Ja, mal angenommen, wenn ein Gelenk schmerzt. Oft ist es so, in der Physiotherapie wird dann das Gelenk getestet. Okay, dann merkt man, das Gelenk hat ein Problem. Und dann wird um das Gelenk herum behandelt. Ja, die Muskulatur, das Bindegewebe. Und der Osteopath weiß dann doch um die Biomechanik zum Beispiel, um Faktoren, die das Gelenk beeinflussen können, die jetzt anatomisch gesehen etwas weiter weg von dem Gelenk liegen. Mhm. Wir werden sicherlich beim Thema Knie darauf zu sprechen kommen.
Das stimmt. Und wer, also das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, wer profitiert dann eher von einer osteopathischen Behandlung und wer würde eher zu einer Physio geschickt werden?
Also nun als Osteopath, ich bin jetzt nicht unbefangen, ja. Von der Osteopathie profitiert eigentlich fast jeder, der auch von der Physiotherapie profitiert. Oft ist es so, dass Patienten dann zum Osteopathen kommen, wenn sie schon eine Odyssee an Arztbesuchen, ja, und Physiotherapiebehandlungen hinter sich haben. Also ganz einfach die Volkskrankheit Rückenschmerzen. Ja, kann ja ganz, ganz viele Faktoren haben, also auch an Rückenschmerzen muss man ganzheitlich rangehen. Ja, und dann kommen, sage ich mal, die klassischen physiotherapeutischen Behandlungskonzepte irgendwann an die Grenze, weil die Ursache vielleicht nicht geklärt ist. Ja, und da setzt dann die Osteopathie an und schaut dann nochmal genauer hin.
Mhm. Ja, wie war dann dein eigener Weg in die Osteopathie? Warum hast du dich gerade dafür entschieden? Warum nicht Physiotherapie zum Beispiel?
Oh, ich bin über Umwege zur Osteopathie gekommen.
Erzähl mal.
Ich habe in meiner Jugend Kampfsport gemacht und bin dann ja als Teenager, also mit 17, 18, zum professionellen MMA übergegangen. Und
kannst du noch mal kurz erklären, was das ist? Vielleicht weiß nicht jeder.
Also Mixed Martial Arts, das sind die Kämpfe, die jetzt im Käfig stattfinden. Genau. UFC kennt vielleicht jemand. Ja. So, da habe ich intensiv trainiert und mein Trainer hat Sportwissenschaften studiert und hat mich da inspiriert. Und dann bin ich den Weg gegangen ins Sportstudium. Ich wollte immer Personal Trainer werden.
Ah.
Ja. Und da habe ich dann schon während des Studiums angefangen, ja, Leistungssportler zu trainieren im Krafttraining. Mein Schwerpunkt war so Krafttraining und Trainingssteuerung. Da habe ich erste Erfahrungen gesammelt. Biomechanik war ein sehr intensives Thema im Studium. Da hatte ich einen guten Zugang zu.
Mhm.
Und dann habe ich das im Endeffekt 14 Jahre gemacht als Trainer.
Du warst 14 Jahre Personal Trainer?
Genau, ja. Also erst habe ich Athleten trainiert in unterschiedlichen Sportarten und dann das klassische PT, sage ich mal, mit solventen Kunden dann irgendwann gewechselt. Und während der Zeit bin ich irgendwann etwas unzufrieden geworden. Ich brauchte wieder so eine intellektuelle Herausforderung, wieder so Input fürs Gehirn und habe aber nichts gefunden. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat mir von der Osteopathie erzählt und davon, dass man mit einer Behandlung des Darmes eine Knie-OP umgehen kann. Jetzt hatte ich damals etwas merkwürdiger Bilder im Kopf, Behandlung des Darms.
Ja,
jetzt weiß ich, was er meinte. Und dachte ich, ja, okay, dann hat er mir das anatomisch erklärt und ich fand Anatomie sowieso immer sehr interessant. Und dann dachte ich, ach, erzähl mal mehr. Ja, und irgendwann hatten dann natürlich auch Kunden von mir Probleme an Gelenken und ich konnte denen dann nicht weiterhelfen. Dann habe ich die zu ihm geschickt.
Mhm.
Ja, und er hat die dann auf wundersame Art und Weise geheilt für mich damals. Und dann war ich natürlich, wie sagt man so, gehuckt. Ja, dann dachte ich, okay, dann habe ich hospitiert bei ihm und war so begeistert, dass ich dachte, wow, so ein ganzheitliches, holistisches, integratives Gesundheitskonzept, das will ich auch können. Und dann habe ich mich entschieden, die Ochsentour zu gehen. Dadurch, dass ich kein Physiotherapeut war, aus der Sportwissenschaft kam, musste ich erstmal diesen Heilpraktikerschein machen, den großen. Den habe ich dann gemacht. Dann konnte ich mich bei der Osteopathie-Schule anmelden. Und dann habe ich da nochmal Studium gemacht, 4,5, 5 Jahre.
Und hattest du danach quasi weiter als Personal Trainer gearbeitet oder bist du dann komplett in die Osteopathie gegangen?
Nee, währenddessen habe ich noch gearbeitet. Das ist ja wie ein Unternehmen, was du aufbaust. Ja. Ich bin selbstständig und wenn du eine Praxis aufbaust, das kannst du vergleichen mit der Gründung eines Unternehmens.
Mhm.
Und den Kundenstamm an Personal Training Kunden, den habe ich natürlich genutzt. Ja. Ich musste ja weiter Miete zahlen und mir was zu essen kaufen. Und nebenbei habe ich dann die Praxis aufgebaut, genau, und habe das PT dann immer weiter runtergeschraubt, bis ich dann jetzt, sage ich mal, nur noch Osteopathie mache. Obwohl, muss ich sagen, ich integriere natürlich das, was ich in den 15 Jahren an Erfahrung gesammelt habe, aus dem Training, in meine Behandlung. Das ist klar, das vergesse ich natürlich nicht.
Und klar.
Ja.
Aber die KundInnen, die du dann in deiner Praxis hattest, das waren keine, die du übernommen hattest vom Personal Training, oder? Das waren dann ganz neue Leute?
Teilweise ja, aber natürlich war ich als Trainer ziemlich bekannt und da kamen dann gleich ein paar Leute zu mir. Trainerkollegen haben dann Patienten, Patientinnen geschickt und insofern hatte ich da einen etwas leichteren Start, sag ich mal.
Du hast ja vorhin von Kampfsport gesprochen. Das machst du jetzt vermutlich gar nicht mehr, nehme ich an.
Nein. Das sollen die jungen Leute jetzt machen. Ich glaube, ich bin da in die Jahre gekommen.
Okay, und welche Rolle spielt dann jetzt Sport in deinem Privatleben noch?
Eine große Rolle, ja. Weil ich kann ja nicht Wasser predigen und Wein saufen. Ich mache Ausdauersport, Herz-Kreislauf-Training und dann natürlich funktionelles Krafttraining. Mhm. Ja, also, weil als Therapeut ist es ja eine körperliche Arbeit und du musst auch fit sein, ja? Sonst geht es auch auf den Rücken.
Ja, ja. Okay, kann ich verstehen. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen in deine Arbeit rein. Ja, was sind denn so die häufigsten Beschwerden, mit denen ja, Menschen zu dir kommen?
Also ganz ehrlich, ich habe so einen großen Pool an Patienten und auch an Symptomen, mit denen die Leute kommen. Sicherlich sind Rückenschmerzen ein großes Thema.
Ja, kennt man in meinem Bekanntenkreis, glaube ich, auch jetzt schon. Ich bin noch recht jung, in meinen 20ern und jeder hat einfach schon Rückenschmerzen.
Rückenschmerzen, ja, dann natürlich Nackenschmerzen, ja, Probleme mit der Halswirbelsäule, auch Knieschmerzen, Hüftschmerzen. Dann Migräne, Kopfschmerzen, auch sehr viele Leute. Dann generalisierte Schmerzen, also chronische Schmerzen an unterschiedlichen Stellen des Körpers. Und ja, dann kommen auch Patienten, Patientinnen mit organischen Störungen, Funktionsstörungen, zum Beispiel chronischer Harndrang. Mhm. Also alles Beschwerden, die Menschen im Alltag auch wirklich einschränken. Also ich sag mal, ich kann für mich sagen, ich bin wirklich gefordert, auch als Osteopath. Also es sind nicht nur, sage ich mal, Probleme am Muskel- und Skelettsystem, sondern halt auch organischer Natur. Mhm.
Und wenn man mal so zu den Beschwerden kommen, die ja aus dem Sport, also vom Sport hervorgerufen wurden, was sind da so die häufigsten Problematiken?
Ja, da muss man dann unterscheiden, das ist eine ganz interessante Frage, zwischen Leuten, die immer noch Sport betreiben und Leute, die mal intensiv Sport gemacht haben und abrupt aufgehört haben. Also ich fange mal erstmal mit denen an, weil das ist ganz interessant zu beobachten, dass Menschen, die mal sehr sportlich waren und dann abrupt aufgehört haben, teilweise mehr Probleme haben als Leute, die immer noch intensiv Sport betreiben. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist Leistungssportler und baust deinen Körper leistungsmäßig über 15 Jahre auf, dann hat der ja eine gewisse Leistungsfähigkeit und auch eine Erwartungshaltung, weil du ihn immer trainierst, immer forderst und das will er auch abgerufen haben. Ja. So, und dann hörst du auf einmal auf. Und das kann man vergleichen damit, wenn du dir jetzt einen Porsche holst mit 500 PS und du stellst den erstmal 4 Jahre in die Garage. Der wird dann nicht mehr anspringen. Ja, und wahrscheinlich ist der Motor dann auch kaputt, weil der hat 500 PS und so ein Wagen muss auch irgendwann mal ausgefahren werden. Mhm. Und genauso ist es mit unserem Körper. Man nennt das so akutes Entlastungssyndrom. Also die Leute gibt's und die kommen dann ja mit diversen Gelenkbeschwerden, also Rückenbeschwerden natürlich, ja, Schulterbeschwerden, Kniebeschwerden, je nachdem, welche Sportart die betrieben haben. Mhm. Ja. Und ziemlich schwere Schmerzen auch. Ja. Mhm. Und bei Menschen, die jetzt aktuell intensiv Sport machen, ja, da sind es dann Schulterprobleme, ja, da ist dann eine Sehne entzündet oder chronische Kniebeschwerden, mhm. Die Ursache noch nicht gefunden ist, auch Rückenbeschwerden. Also es gibt in unserem Körper einfach bestimmte Sollbruchstellen, ja, die immer wieder auftreten und sich wiederholen. Mhm. Ja.
Und bei den LäuferInnen, also ich meine, wir sind ja ein Laufpodcast, deswegen interessiert uns das natürlich besonders. Was sind da die häufigsten Beschwerden?
Also sicherlich Fuß, ja, mit all seinen Gelenken, oberes, unteres Sprunggelenk, Zehengelenke.
Zehengelenke?
Ja, dann selbstverständlich Kniegelenk natürlich. Ja, ja.
Unser Thema.
Aber natürlich, da hört es nicht auf. Ja, auch Hüftgelenk und Rückenschmerzen im Endeffekt. Ja, je nachdem, wie jemand von seiner Haltung jetzt konfiguriert ist, sage ich mal. Hm. Ja.
Und Knieschmerzen, das ist ja quasi das, warum wir uns heute hier getroffen haben, ein bisschen darüber zu quatschen. Ist das dann, würdest du sagen, ein hoher Prozentteil von denen? Also die kommen dann wegen Knieschmerzen zu dir?
Ja, ja, das ist ein sehr, sehr hoher Prozentteil und vor allen Dingen dann mit chronischen Kniebeschwerden, die immer wieder auftreten. Ja, das ist dann nicht so, dass die Leute sind dann gestürzt oder waren dann im Skiurlaub, okay, da kann man sich das dann noch erklären, ja, Kreuzbandriss oder so. Mhm. Nee, das sind dann so eine hartnäckigen, wirklich Kniebeschwerden, die dann immer wieder kommen, mal sind sie besser, dann kommen sie wieder. Ja.
Mhm. Ja. Was gibt es denn überhaupt so für Knieschmerzen, für verschiedene Arten?
Naja, also generell sitzen die Schmerzen ja unterschiedlich. Mal sitzen die unter der Kniescheibe, mal über der Kniescheibe, hinten an der Kniescheibe, mhm, je nach Ursache. Oft auch in der Kniekehle, ja, mhm, außen am Knie, innen am Knie. Also da kannst du eigentlich einmal um das Knie rumgehen. Ja, mhm. Da können überall Schmerzen auftreten.
Mhm. Würdest du sagen, dass Knieschmerzen, die bei LäuferInnen auftreten, einen anderen Grund haben als jetzt zum Beispiel Menschen, die aus dem Kraftsport oder so zu dir kommen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also bei Menschen, die wirklich aus dem Kraftsport, ja, wenn du sagst Kraftsport, dann ist das Bodybuilding, Powerlifting, Gewichtheben. Ja. Da kommen die Kniebeschwerden dann oft über die hohen Lasten, ja, mit denen das Knie belastet wurde eigentlich über Jahre oder Jahrzehnte. Bei Läufern ist es interessant, da hat es dann mehr auch mit der Biomechanik zu tun, mhm, ja, und ja, mit der gesamten Körperhaltung. Ich denke, wir kommen dann noch darauf zu sprechen. Ja, das ist ein großes, großes Thema, ja, Knie.
Mhm. Ja, dann lass uns direkt ins Thema Knieschmerzen bei LäuferInnen rein preschen, sag ich jetzt mal. Ja, du hast ja eben schon so ein bisschen angesprochen, es gibt chronische und es gibt akute, würde man das dann so nennen oder so. Also es gibt zwei verschiedene Sorten von Knieschmerzen, die oft auftreten. Ja, welche Gründe können denn jetzt vor allem diese chronischen haben? Weil ich meine, klar, wenn man sich einmal verletzt, stürzt, das ist dann naheliegend, dass man die Ursache für die Knieschmerzen dann wahrscheinlich schnell findet. Auch wahrscheinlich in der ja, gewöhnlichen Schulmedizin. Aber wenn es sich gerade um so chronische, ja, Probleme handelt, was, ja, was hast du dazu sozusagen zu erzählen?
Ja, eine ganze Menge. Wie viel Zeit hast du?
Nein, also so viel wir brauchen.
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage und da muss ich ein großes Fass aufmachen, ja, und ganz am Anfang anfangen. Und zwar ja, mit der Biomechanik und was das Knie eigentlich leisten muss. Also, wenn wir jetzt ein Kniegelenk isoliert nehmen und das zeigen das einem Ingenieur, dann würde der die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich fragen, welcher Schwachmat so eine Konstruktion sich ausgedacht hat.
Krass. Ja?
So, wenn man ihm dann aber zeigt, unter welchen ja, Gegebenheiten das Knie funktionieren muss, also biomechanisch, mhm, dann sagt der, genial.
Mhm.
Das ist ja wirklich genial. Ja? Das ist das Beste, was die Natur hervorgebracht hat. Okay, stell dir vor, du willst am Wochenende übers Gelände fahren mit dem Auto, ja, ja, Offroad sozusagen. Würdest du einen Smart nehmen oder einen Opel Adam?
Also ehrlich gesagt kenne ich mich mit Autos null aus, deswegen fragst du auf jeden Fall den richtigen.
Okay, also die meisten würden es nicht machen. Ja? Okay. Die meisten würden sagen, nein, ich würde natürlich ein Pickup, ja, nehmen oder ein SUV.
Okay.
Warum? Wenn du mit einem Smart übers Gelände fährst, der Smart ist gar nicht dafür ausgelegt. Die Stoßdämpfung ist dafür nicht ausgelegt. Das heißt also, die Stöße würden direkt auf die Fahrerkabine übertragen werden und du würdest irgendwann eine Gehirnerschütterung bekommen.
Okay. Ja?
Und beim SUV und Pickup ist eben die Stoßdämpfung darauf ausgelegt. Das heißt, du merkst es gar nicht. Ja? Und unser ganzes Skelettsystem ist genauso ein Stoßdämpfersystem. Ja? Nämlich eins der besten und ausgeklügelsten in der Natur. Wir haben uns aufgerichtet, ja, haben den zweibeinigen Gang etabliert und da entstehen halt bei jedem Schritt Stöße in der Körperlängsachse, sagt man. Und die müssen abgeleitet werden. Ja. Das heißt also, in der Physik sagt man ja, Kräfte gehen nicht verloren. Ja, die bleiben ja irgendwo.
Mhm,
und wenn die nicht abgeleitet werden, ja, dann bleiben die irgendwo stecken, sage ich mal, in bestimmten Gelenken. So, und dieses komplexe Stoßdämpfersystem unseres Skeletts hat dann nochmal Teilsysteme und ein Teilsystem ist das Bein mit Hüfte, Knie und Fuß. Und in diesem Teilsystem Bein nimmt das Knie im wahrsten Sinne des Wortes eine zentrale Position ein. Das heißt also, das Knie muss alles im mechanischen Sinne beantworten oder verarbeiten, was entweder vom Fuß vorgegeben wird oder vom Hüftgelenk. Hm. Man kann sich das wie so einen federnden Drehstab vorstellen.
Hm. Also es kommt von oben und von unten sozusagen. Von,
was. Genau, das Knie kriegt von oben von der Hüfte eine auf den Deckel und vom Fuß eine gegens Kinn.
Ja, okay. Ja,
so. Und da kannst du dir sicherlich vorstellen, dass da viele Faktoren gibt, die so ein Knie überlasten können. Ja, also Instabilitäten im Fuß, ja, Bewegungseinschränkungen in der Hüfte, Becken. Ja, und daher kommen chronische Kniebeschwerden oft, ja, dass diese Stoßdämpfung nicht richtig funktioniert. Mhm. Irgendwo ist ein Sandkorn im Getriebe. Und das kann der Körper dann immer noch kompensieren. Das Knie ist gut darin, aber auch nicht unendlich. Ja, und so laufen dann Leute, ja, also im Sinne vom Joggen, ja, machen Laufsport für 15 Jahre und dann merken sie es irgendwann.
So spät erst?
Teilweise ja. Frühjahr wäre natürlich besser, ja, aber oft der Körper ist sehr zäh und kompensiert sehr viel und sehr gut und deswegen kommen die Beschwerden dann oft erst spät und wenn sie anfangen, werden sie dann schnell chronisch. Ja. Mhm. Und da ist dann halt eine gute Analyse und eine gute Diagnostik unabdingbar, um den Leuten dann zu helfen und die wieder aus den Schmerzen zu bringen.
Mhm. Und du hast ja jetzt schon angesprochen, also es könnte von der Hüfte kommen, es könnte vom Fuß kommen. Wo konkret sind dann quasi diese Sandkörner, von denen du gesprochen hast?
Okay, also ich hatte ja vorhin von sogenannten Sollbruchstellen gesprochen. Also eine Sollbruchstelle ist tatsächlich der gesamte Fuß. Ja, der Fuß ist eben das Körperteil, was als erstes Kontakt zum Boden aufnimmt. Und in dem Moment, wo wir Kontakt zum Boden aufnehmen mit dem Fuß, kriegen wir diesen Druck, diese Kraft als Bodenreaktionskraft wieder. Ja, also der Boden sagt alles klar und schickt die Kraft sozusagen nach oben in unsere Gelenke rein. So. Und bei vielen Menschen, du hast sicherlich schon mal was vom Plattfuß gehört, ja. Ja, Senkfuß, Spreizfuß. Also der Fuß ist selber an sich wieder ein Stoßdämpfersystem und hat ja eine Längs- und eine Querwölbung.
Mhm.
Und das ist auch physiologisch. Die ist aber bei vielen nicht mehr vorhanden. Also das Fußgewölbe senkt, bricht richtig ein.
Ja, einfach so durch den Alltag oder warum?
Ja, bei vielen Leuten ist es Übergewicht und dann ist es halt auch das Schuhwerk. Ja. Wir tragen jeden Tag Schuhe und die Schuhe nehmen der Fußmuskulatur praktisch die Arbeit ab. Ja, also verkümmert die Fußmuskulatur und dann wird das Fußgewölbe auch noch von straffen Bändern gehalten, aber die geben halt auch irgendwann nach. Ja. Das ist einfach unsere Lebensweise. Ja, wodurch dann das Fußgewölbe nachgibt, das ist eine Sache. Und dann das Fersenbein zum Beispiel, also unsere Ferse, ja, der Rückfuß, der wird dann auch instabil im unteren Sprunggelenk. Und dann die meisten Leute knicken dann so nach innen ein. Ja.
Mhm.
Und das wird dann an den Unterschenkel und damit ans Knie abgegeben.
Mhm. Ja.
Und jetzt kannst du dir vorstellen, unter dynamischen Bedingungen beim Laufen, also Joggen, das ist ja eigentlich Springen, wenn man es genau nimmt, da treten enorme Kräfte auf, ja, wenn der Fuß Kontakt zum Boden hat. Und wenn dieses System Fuß instabil ist, wird es direkt ans Knie weitergegeben.
Ach krass. Also es ist eigentlich wie so der Butterfly-Effekt. Also eine kleine, irgendwie kleine Unebenheit am Fuß wird direkt ans Knie weitergeleitet.
Genau, korrekt. Ja. Wenn der Fuß gut funktioniert, dann gleicht der eben diese Unebenheiten des Bodens aus.
Ja. Ja.
Dafür ist halt das obere, untere Sprunggelenk ausgelegt. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, weil es instabil ist, weil die Muskeln zu schwach sind, dann muss es das Knie machen.
Mhm, ja. Wenn wir mal beim Fuß bleiben und beim Untergrund, ist es dann so, dass der Untergrund, auf dem wir laufen, quasi auch da sehr stark mit reinspielt, ob unser Knie mehr belastet wird oder weniger und wie gut unser Fuß das quasi auffangen kann, bevor es ans Knie weitergeleitet wird?
Ja, sicherlich, ja. Je unebener der Boden ist, desto mehr müsste der Fuß eigentlich machen und oft kann er das nicht leisten.
Mhm.
Ja. Also ein funktionierender Fuß, also ein funktionierendes Stoßdämpfersystem, Fuß kann das ab, ja. Aber ich sehe selten bei den Leuten, die zu mir in die Praxis kommen, ja, einen funktionierenden Fuß in
krass.
Dem Sinne.
Ja. Aber ist das dann super verbreitet, dass unsere Füße das eigentlich nicht können? Oder wie häufig ist denn das?
Ja, ganz häufig.
Okay.
Ja, der Fuß ist auch oft Ursache für Rückenschmerzen, für chronische. Mhm. Ja, also damit fängt es an. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Sehr komplexes Thema auch, Füße. Ja. Ja. Und da kümmern sich halt viele nicht drum, ja, weil sie auch nicht um die Biomechanik wissen. Und das ist zum Beispiel das, was in der Osteopathie, wo da sehr starken Fokus drauf gelegt wird, von Anfang an eine korrekte Diagnostik und Haltungsanalyse und biomechanische Analyse zu machen, um sowas nämlich zu identifizieren, mhm, ja, und so eine Sollbruchstellen und die dann halt anzugehen.
Ja, aber wäre es dann safer, wenn man zum Beispiel anfängt mit dem Laufen, dass man dann nur auf Asphalt läuft, oder hat das auch Nachteile? Weil ich stelle mir vor, dass der Waldboden oder ja ein kieseliger Boden natürlich mehr Unebenheiten hat und deswegen ja herausfordernder ist quasi für den Fuß, für die Sohle.
Meinst du jetzt mit Schuhen oder barfuß? Ja, okay. Naja, also ich würde immer eher einen Waldboden vorziehen, mhm, weil der halt nachgibt. Ja, beim Asphalt, der gibt nicht nach. Also die Stöße, die Kräfte, die dort auftreten, die sind größer auf jeden Fall. Ja. Deswegen ist Schuhwerk halt auch wichtig, ja, und einfach auch eine funktionierende Fußmuskulatur und Bein- und Hüftmuskulatur.
Mhm, ja. Wir haben jetzt viel über die Füße geredet, aber du meintest, dass wenn bei der Hüfte was nicht stimmt, dass das dann auch sich sofort aufs Knie auswirkt. Was kann da so, ja, was kann es da so für Problematiken geben?
Also bei Frauen sehe ich das oft, Frauen generell von der Anatomie her ein breiteres Becken haben, dass die Hüften eher nach innen drehen, also in so eine Innenrotation fallen. Und das wird natürlich gleich ans Knie abgegeben. So. Und wenn dann von unten, beim Laufen zum Beispiel, der Fuß dann auch noch viel kompensiert, ja, dann dreht der Unterschenkel vielleicht mehr nach außen, ja, und dann hat man eine richtige Verdrehung im Knie. Und die wäre nicht so stark, wenn die Hüfte stabil wäre. Ja. Also eine instabile Hüfte, die in Innenrotation fällt, die kann das Knie belasten. Aber auch, ich sag mal, eine steife Hüfte, ja, wo die Muskulatur einfach verkürzt ist. Und eine Hüfte, die nicht mobil ist.
Mhm. Und die anderen Teile am Bein, die haben keinen direkten Einfluss auf das Knie?
Naja, also da, jetzt haben wir ja schon fast alles durch. Also den Fuß mit allen Knochen, dann, ja gut, der Unterschenkel besteht aus Schienbein und Wadenbein. Das Wadenbein ist deutlich dünner und überträgt oder nimmt weniger Kräfte auf. Ja, also das Schienbein ist tatsächlich nur am Kniegelenk beteiligt. Ja, und dann haben wir den Oberschenkelknochen. Also alles, wenn ich jetzt sage, die Hüfte geht in Innenrotation, dann heißt das gleichzeitig, der Oberschenkelknochen geht in Innenrotation. Ja. Und dann sind wir ja auch schon beim Becken.
Ja, stimmt. Ja,
also okay, da könnten wir jetzt weitergehen.
Ja, ja, aber beim Becken, wir hatten jetzt die Hüfte. Was ist nochmal der Unterschied zwischen Hüfte und Becken?
Naja, Hüfte, also wenn ich von Hüfte spreche, dann spreche ich von Hüftgelenk, von diesem Kugelgelenk, also vom Oberschenkelkopf in der Hüftpfanne. Ja. So, und wenn man vom Becken spricht oder wenn ich vom Becken spreche, dann ist es dieser knöcherne Beckenring. Ja. Also die beiden Hüftbeine, die großen Knochen, die so zwei Schaufeln haben, und das Kreuzbein, was in der Mitte sozusagen eingekeilt ist. Das wäre der knöcherne Beckenring. Und da wird es halt auch interessant fürs Knie.
Ja, was ist da los?
Da ist eine ganze Menge los, weil das Becken mit Organen gefüllt ist. Ja, und die Organe können Einfluss auf die Beckenmechanik haben. Mhm. Ja, weil das Becken muss ja auch federn beim Laufen. Ja, das darf ja nicht komplett starr sein, das muss sich bewegen. Und bei Funktionsstörungen von Organen, ja, Darm, Blase zum Beispiel, kann das zu Störungen der Beckenmechanik führen und wird damit über die Hüfte ans Knie wieder abgegeben.
Das ist ja voll verrückt.
Das Knie zahlt immer die Zeche.
Ja,
leider.
Also daran denkt man ja gar nicht. Wenn man jetzt irgendwie Verdauungsprobleme hat, würde man ja nie darauf kommen, dass die was mit dem Knie zu tun haben könnten.
Nee, aber ich kann das mal kurz erklären, was der Hintergrund ist. Also wir haben ja ungefähr 8 Meter Darm.
Ja,
der liegt ja nicht einfach so im Bauch rum, sondern der ist über Bindegewebe, ja, man könnte sagen Faszien, verankert. Ja, einmal am Becken, dann an der Lendenwirbelsäule auch. Ja. Also die Organe werden in gewisser Art und Weise passiv durch das Bindegewebe in Position gehalten. Jetzt sind die Organe ja lebendes Gewebe. Ja, also der Magen-Darm-Trakt, das ist Muskulatur und hat ein eigenes Nervensystem in der Wand. Der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, Darmgehirn. Ja, das heißt also, das ist ein eigenes Organsystem, ja, was ein Eigenleben führt. Und klar können da Funktionsstörungen zu, sage ich mal, Festigkeiten und Verspannung der Darmmuskulatur führen und Zug, und über das Bindegewebe dann wird der Zug aufs Becken übertragen. Ja, dann können Beckenfehlstellungen entstehen, ja, die sich festsetzen, und die müssen dann wieder kompensiert werden, ja, von der Hüfte und vom Knie.
Okay, krass. Und der restliche Körper, kann der auch Einfluss darauf haben, auf die Knieschmerzen?
Ja, also es gibt ja diesen Satz, alles ist mit allem verbunden. Ja. Also muss ich auch als Osteopath jetzt antworten, ja. Klar. Aber ich will das auch gerne immer begründen. Also ich gehe nur so weit, wie ich es, sag ich mal, anatomisch und biomechanisch erklären kann. Also zum Beispiel die Wirbelsäule kann Einfluss haben. Es gibt ja eine Skoliose, hat ja jemand schon mal, ja, jeder gehört, ja, so eine Fehlstellung. Die meisten Skoliosen sind funktionell, ja, und dann gibt es aber auch anatomische. Das heißt also, die sind dann angeboren. Ja, eine Verbiegung der Wirbelsäule zwingt dann das Becken wieder, sich anders auszurichten. Ja. Also das Becken ist ja der knöcherne Unterbau von der Wirbelsäule. Und wenn die Wirbelsäule schief ist, dann passt sich das Becken an, ja, damit wir gerade stehen bleiben können und nicht unser Gleichgewicht verlieren. Und wenn sich das Becken anpasst, ja, dann sind wir wieder bei der Hüfte und dann sind wir wieder ganz schnell beim Knie.
Okay, ja, klar, also dass die Wirbelsäule mit reinspielt, das hätte man sich wahrscheinlich auch denken können, ja. Aber das ist dann nur bei angeborener Skoliose so oder auch bei dieser funktionellen? Du meintest, das, ja, ist die, die man quasi durch Fehlhaltungen bekommt?
Ja, zum Beispiel durch eine Fußfehlstellung einseitig. Ja. Also wenn du jetzt eine Instabilität im linken Fuß hast, dann wird, wenn du stehst, wirkt ja die Schwerkraft und dann wird dein linkes Bein automatisch kürzer. Ja, du knickst, angenommen mit dem Rückfuß und nach innen ein, dein linkes Bein wird kürzer, das Becken folgt der Schwerkraft, geht links runter und jetzt muss diese Beckenkippung von der Wirbelsäule ausgeglichen werden.
Ja.
Also da ist die Skoliose sozusagen eine Folge. Ja. Da fängt es unten an, wird nach oben abgegeben. Aber bei der angeborenen Skoliose ist die Wirbelsäule tatsächlich die Ursache und gibt es dann nach unten ab.
Okay, verstehe. Aber außer der Wirbelsäule gäbe es jetzt, also je höher man geht, desto weniger hat es jetzt unmittelbar mit Knieschmerzen zu tun.
Genau, weil der Körper hat ja Möglichkeiten, denn zu kompensieren. Ja? Also sicherlich manchmal kommt das vor, dass wenn jemand, Funktionsstörung im Kiefergelenk hat, ja, dass das über die Wirbelsäule dann nach unten abgegeben wird. Mhm. Ja. Aber da wird es dann sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr schwer zu verifizieren, auch so für mich als Osteopath.
Klar.
Das klingt dann spektakulär und kommt gut an bei den Patienten, aber da muss man halt immer gucken, hat das jetzt wirklich einen Einfluss? Also je weiter ich wegkomme, desto geringer wird natürlich der Einfluss.
Mhm. Okay, verstehe. Ja, das war ja schon mal ein super spannender so Umriss und auch ein guter Einblick in die Biomechanik quasi. Was gibt's denn noch so für körperliche Faktoren? Also sowas wie Alter und Gewicht und so. Also gibt es Faktoren, gibt es Faktoren, die Knieschmerzen begünstigen, die nicht unmittelbar mit diesen Fehlstellungen zusammenhängen?
Ja, also du hast eigentlich schon zwei genannt. Ja, einmal das Körpergewicht, klar, je schwerer jemand ist, desto mehr Last müssen die Knie tragen, das ist klar. Desto schneller schreitet der Verschleiß voran. Wenn der oder diejenige nichts dagegen tut, ja, Gewichtsreduktion, Muskeltraining. Muskeltraining kann da eine Menge abpuffern und kompensieren. Und dann natürlich Alter, klar. Also ich nenne es immer die Last des Lebens. Ja, die wirkt nicht nur, ja, auf die Persönlichkeit, sondern auch auf den Körper.
Klar.
Ja, oder halt Sportarten, ja, wo die Knie extrem belastet werden, ja, beim Gewichtheben zum Beispiel. Ja, aber auch beim Fahrradfahren. Klar.
Also beim Fahrradfahren auch?
Ja. Da sind es dann vielleicht andere Strukturen, die dann Probleme machen, aber alles mit hoher Intensität und langer Dauer belastet natürlich mehr.
Ja. Und ist es dann so, dass, kann man das so sagen, ich weiß nicht, ob man das so einteilen kann, aber die Leute, die zu dir kommen, wegen chronischen Knieschmerzen, die LäuferInnen sind. Sind es dann eher Laufneulinge oder alte Hasen? Weil wir haben ja quasi auch gerade davon gesprochen, dass Alter natürlich eine große Rolle spielt. Aber ich stelle mir vor, dass auch gerade Leute, die neu anfangen, vielleicht eher unter, ja, also falsch laufen, sage ich jetzt mal, oder noch nicht so eine gute Lauftechnik haben. Also gibt es da Tendenzen?
Also gut, ich bin jetzt noch nicht 30 Jahre in der Praxis, aber ich denke auf jeden Fall, ja, also wenn jemand jetzt schon 30, 35 Jahre Laufsport betreibt, dann kann man sich ja zusammenrechnen, wie viele Schritte der gemacht hat, was die Knie da verarbeiten mussten, und wenn dann vielleicht die Voraussetzungen von den Füßen oder von der Hüfte, vom Becken her nicht optimal sind, dann sicherlich, dann ist das prädestiniert dafür, für Kniebeschwerden. Aber auch Menschen, die Übergewicht haben und jetzt durch Übergewicht, also durch Laufen ihr Übergewicht loswerden wollen, ja, die konfrontieren ihre Knie natürlich auch mit einer unbekannten Belastung, und oft reagieren die Gelenke darauf erstmal mit Schmerz, obwohl gar nichts kaputt ist im Gelenk. Also ich will jetzt nicht von Phantomschmerz sprechen, das sind schon reale Schmerzen, aber es ist natürlich eine Belastung, die das Knie nicht kennt in dem Sinne. Ja, also beide Gruppen sind betroffen, ganz klar.
Okay. Und die lassen sich, also gerade jetzt, wenn man so vom Verschleiß spricht, ne, du meintest ja, dass es also man ist quasi prädestiniert, dass man am Ende dann mit irgendwie Kniebeschwerden irgendwie, ja, sich damit quasi befassen muss. Gibt es eine Möglichkeit, das vorzubeugen?
Ja, das ist, wie sagt man, Diversität oder Diversifikation im Sinne von sportlicher Betätigung. Also der Körper hasst nichts mehr als eine monotone, wiederkehrende Belastung über einen langen Zeitraum. Und das ist beim Laufen nun mal so, das ist eine zyklische, also man sagt polyzyklische Sportart. Ich hoffe, die Läufer, Läuferinnen nehmen mir das jetzt nicht übel. Aber
ist ja, es ist.
Genau, es ist halt, wie es ist. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, er hat keinen Bock auf chronische Knieschmerzen im Alter, will aber trotzdem noch laufen, das hat keiner, denke ich, dann ist er gut beraten, nebenbei Krafttraining zu machen, ja, die Muskulatur zu stärken, koordinativ zu stärken. Natürlich die Beweglichkeit der Hüfte zu trainieren und dann das Ausdauertraining vielleicht zu splitten. Ja. Teil Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen zum Beispiel, Rudern.
Ja. Also es ist eigentlich schon das Schlechteste, was man machen kann, nur zu laufen, ohne irgendeinen ohne einen Ausgleichssport zu machen.
Ich muss jetzt leider sagen, ja, es ist auch schlecht, nur zu sitzen, nur zu stehen, nur zu liegen. Also das ist Gesetz, sage ich mal, dieses Gesetz unseres Organismus, das bleibt. Ja. Mhm. Der Organismus liebt Abwechslung.
Ja. Ja. Aber man kann dann eigentlich schon damit rechnen, dass wenn man jetzt 15 Jahre oder so wirklich nur läuft, dass man dann wahrscheinlich mit Knieschmerzen am Ende oder mit Kniebeschwerden zumindest sich mal befassen muss am Ende.
Also ich wünsche es natürlich keinem, und es ist nicht immer der Fall. Und je nach Voraussetzung, ja, wir hatten ja über den Fuß gesprochen, über die Hüfte, je nachdem, ob es Faktoren gibt, die das Knie jetzt negativ beeinflussen, natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit dann, dass jemand irgendwann damit konfrontiert ist. Ja.
Okay.
Aber trotzdem kann man eine Menge dafür tun, ja, dass es zu verzögern oder vielleicht sogar zu verhindern.
Ja, also vor allem zum Beispiel Kraftübungen, die dann, was genau müssen die denn eigentlich stärken? Die Beine oder den gesamten Körper?
Naja, wir hatten ja über den Fuß gesprochen.
Ja.
Den Fuß, Fußmuskulatur auf jeden Fall. Koordinativ zu stärken, zum Beispiel, das gibt eine Methode, die nennt sich sogenanntes propriozeptives Krafttraining. Da macht man Übungen für die Beine auf wackeligem Untergrund, auf so einem Wackelkissen. Das ist sehr, sehr gut, ja, weil das simuliert diese Ausgleichsbewegung, ja, die der Fuß auch machen muss. Und dann natürlich Kraft, also wirklich die Kraft, reine Kraft zu stärken, der Beinmuskulatur, der Hüftmuskulatur. Also es ist eine Wissenschaft für sich.
Mhm.
Ja. Aber erstmal sollte eine gute Analyse gemacht werden, ob Instabilitäten im Fuß oder in der Hüfte, im Becken, vorhanden sind. Ja, und dann kann man das halt gezielt angehen.
Okay. Und wenn man erstmal so einen Knieverschleiß hat, kann man den überhaupt wieder rückgängig machen, habe ich mich gefragt. Also gerade wenn man jetzt von so chronischen Geschichten spricht, du meintest ja, es wird immer schwieriger, je länger das quasi schon vorhanden ist. Kann man dann jemals wieder schmerzfrei laufen?
Ja, das ist möglich, schmerzfrei zu laufen, aber den Verschleiß wieder rückgängig zu machen, das ist schwierig. Ja, wenn der Knorpel, sag ich mal, wir leiden ja alle unter Arthrose irgendwann. Arthrose ist ein natürlicher Verschleißprozess. Ja, also ein Knorpel, der verschlissen ist, der bildet sich nicht wieder zurück. Ja. Aber Schmerzen haben nicht immer unbedingt was mit einem kaputten Gelenk zu tun. Ja. Das können Überlastungen, leichte Fehlbelastungen sein, ja, die für den Körper unbekannt sind. Und dann reagiert der Körper erstmal mit Schmerz. Und wir denken, oh Gott, da muss was kaputt sein. Das ist aber gar nicht der Fall.
Aha.
Ja, also Verschleiß wieder rückgängig zu machen, schwierig. Dann Laufen ohne Schmerzen, selbstverständlich möglich.
Okay, ja. Und das wäre dann möglich durch vor allem Krafttraining oder wodurch noch?
Mobilitätstraining erstmal. Angenommen, die Hüfte ist immobil. Ja, das Knie wird einseitig belastet. Ja, der Druck ist an einer Stelle größer. Irgendwann reagiert der Körper mit Schmerz. Wenn ich die Hüfte mobilisiere, dann entsteht wieder etwas, was wir Gelenkspiel nennen. Ja, dann hat das Gelenk wieder ein bisschen mehr Spielraum in so einem ganz engen Bereich. Und dann geht der Druck von diesem Bereich weg, wird wieder besser verteilt und dann gehen auch die Schmerzen weg. Da ist dann nicht zwingend etwas kaputt. Genau, also erstmal Mobilität und dann das Ganze, diese neu gewonnene Mobilität dann mit ja, Kraft und Koordination zu unterbauen sozusagen. Ja, und dass das Knie wieder dann auch richtig von der Muskulatur geführt wird.
Ja. Was kann ich denn mir genau unter Mobilitätstraining vorstellen?
Das klassische Dehnen.
Ah ja. Ja,
also es gibt statisches Dehnen, wo ich einfach eine Position halte für ein paar Minuten. Und dann gibt es dynamisches Dehnen, ja, wo ich in so eine Dehnposition immer wieder reinfeder, leicht rausgehe. Ja, das wäre Mobilitätstraining. Und dann in einer Bewegung das Ganze umzusetzen. Ja, also dass ich dann, wenn ich die Hüfte gedehnt habe, passiv, also statisch und dann mobilisiert habe, dann eine Kniebeuge mache, um das Ganze umzusetzen.
Mhm, ja, okay.
Zum Beispiel.
Und dann auch so hintereinander quasi?
Genau, ja.
Wie siehst du als Osteopath generell das Dehnen?
Ganz, ganz wichtig. Das ist eine Hausaufgabe, die fast alle meine Patienten mitbekommen.
Mhm. Ja.
Und es ist erstaunlich, wie viel das dann auch bringt. Ja, also als Osteopath, als Therapeut will man ja immer selber mit seiner Behandlung sozusagen die Heilung
klar
vollziehen. Ja. Aber ganz so funktioniert es ja nicht. Ja, die Leute müssen ja auch Eigenverantwortung tragen und selber was machen. Und da sind Dehnübungen ganz, ganz wichtig. Ja.
Mhm.
Also sei es bei Rückenbeschwerden, ja, bei Kniebeschwerden, ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja. Tatsächlich kann ich das auch selber bestätigen. Mir ist halt aufgefallen, dass wenn ich mich vor dem Laufen gar nicht dehne, sondern einfach drauf loslaufe, dass ich dann auch richtig oft, besonders im rechten Knie, Knieschmerzen kriege, nach einer Weile vielleicht und so. Und dass ich das aber echt vorbeugen kann, indem ich mich entweder zwischendurch dann mal dehne oder halt vorher besonders, halt gerade vorher. Dass ich weiß nicht genau, woran kann das liegen? Wahrscheinlich das, was du eben schon beschrieben hast, ne?
Genau,
dass
ja.
Die Hüfte und so nicht so mobil sind dann noch?
Genau, ja, dass das Knie einfach beim Laufen, du hast ja so ein bestimmtes Laufmuster, auch einfach einseitig belastet wird, ja, dass der Druck an einer bestimmten Stelle oder der Zug über Muskeln an einer bestimmten Stelle einfach ja, stärker ist und der Körper dann mit Schmerz reagiert, weil er hat ja kein anderes Signal. Wie soll der Körper dir signalisieren, dass etwas nicht ganz im Lot ist. Ja, er macht das halt mit Schmerz.
Mhm, ja.
Und wenn du dehnst, ja, dann, ich sag mal, du öffnest das Gelenk in dem Sinne, ja, schaffst wieder mehr Gelenkspiel, die Kräfte werden wieder besser verteilt und schon ist der Schmerz weg.
Ja, ja. Okay. Und dadurch, dass ich es immer auf einer Seite habe, kann ich davon ausgehen, dass ich da gerade ungleich verteilt Lauf oder dass ich auf der einen Seite mit der Hüfte vielleicht absinke oder mein Fuß da?
Oh, jetzt machst du ein großes Fass auf. Ja, also es ist möglich, dass es an deiner Haltung liegt.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, in dem Knie, in dem du Probleme hast, wurdest du da operiert?
Nee, das ist eigentlich ganz normal.
Okay, ja. Das ist dann der Punkt, da müsste man dann eine Haltungsanalyse machen, woher das kommt, wird das Knie mehr belastet? Ja, wenn ja, warum? Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, aber eine Ursache wird es haben.
Okay, ja, macht Sinn. Ja, und das Schuhwerk, darüber hatten wir ja auch kurz gesprochen. Hast du da eine Meinung zu, was Kniebeschwerden angeht?
Also ich bin jemand, der sich ungerne auf fachliches Glatteis bewegt. Ich halte das immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin jetzt kein Experte für Laufschuhe.
Ja.
Aber natürlich weiß ich um die Biomechanik und ich weiß, wie wichtig eine individuelle Lösung für jeden ist. Ja, deswegen ist ja die Laufanalyse auch schon sehr, sehr weit und die Forschung dort und die, ja, sag ich mal, die Hersteller von Laufschuhen, die wissen da schon, was sie tun. Ja, aber das ist natürlich klar das A und O. Ja, wenn ich nicht barfuß laufe auf einem weichen Untergrund, sondern auf Asphalt mit Schuhen, dann ist das Schuhwerk ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja.
Aber es darf natürlich nicht dem Fuß zu viel Arbeit abnehmen, ja, und der Fußmuskulatur.
Sonst verkümmert die so ein bisschen.
Eben, genau. Okay.
Deswegen auch diese Übung, von der du vorhin gesprochen hast, mit diesem Trittbrett, oder? Damit man da die Balance und so wieder mehr erlernt.
Genau, mit dem wackeligen Untergrund, ja, dieses sogenannte propriozeptive Krafttraining. Mhm. Ja, die Sensorik wird geschult. Ja, wir haben eine unglaubliche Sensorik in der Fußsohle, aber die verkümmert auch, ja, wenn wir die nicht benutzen. Und dann natürlich die Fußmuskulatur, die Wadenmuskulatur, die das obere und untere Sprunggelenk stabilisieren. Das muss trainiert werden, genau. Und insofern ist ein gutes Schuhwerk sehr, sehr wichtig, ist ein Teil der Lösung.
Mhm, okay. Ja. Und wenn jetzt quasi Menschen zu dir in deine Praxis kommen wegen Knieschmerzen, wie genau sieht dann so eine Behandlung aus? Du hast ja jetzt schon total viel angesprochen, dass man halt eben auch selber Krafttraining machen kann, Mobilitätstraining. Aber was genau würdest du dann vor Ort eigentlich mit den Menschen machen?
Also es kommt ja natürlich darauf an, was bei meiner Untersuchung, bei meiner Diagnostik rausgekommen ist.
Also so würde es anfangen und du würdest sie erstmal analysieren.
Genau, also ich fange immer mit einem ausführlichen Anamnesegespräch an. Das heißt also, ich sammle so viel Information von demjenigen wie möglich, um mir ein Bild zu machen, schon mal vorzufiltern und dann schaue ich mir die Haltung von demjenigen genau an. Und nehmen wir mal ein Beispiel, oft sind halt Instabilitäten im Fuß, ja, also in dem Fuß des Beines, was betroffen ist. Und dann mache ich mit den Leuten halt Fußmuskeltraining auch und Balancetraining. Ja, also auch in der Praxis. Ich leite die dann praktisch an, ja, weil das ist schwierig, wenn man sich damit nicht auskennt, das alleine zu machen.
Okay,
dann erkläre ich ihnen auch genau, warum. Aber dann schaue ich natürlich auch, neben der Instabilität im Fuß gibt es noch andere Faktoren. Ja, also ganz intensiv die Organe, ja, im Bereich Becken gibt es da irgendwie Festigkeiten, ja, Verziehung, Verklebung. Das löse ich dann und dann schaue ich mir die Hüftmuskulatur an. Ja, ist die sehr fest? Dann arbeite ich daran. Oder ist die Hüfte instabil? Dann kommen Kraftübungen für die Hüftmuskulatur ins Spiel.
Mhm. Und würdest du sagen, es gibt irgendwie auch Limits in der Osteopathie? Also, dass man da dann doch irgendwie irgendwann auf so eine Wand stößt, wo man nicht mehr helfen kann in der Behandlung?
Klar, die gibt es immer. Also auch die Osteopathie kann nicht alles heilen. Also wir heilen ja sowieso nicht.
Ja.
Ja, der Körper heilt selber. Wir geben von außen nur den Anstoß und schaffen die Bedingungen für den Körper, dass Selbstheilung effektiv ablaufen kann. Und klar, ich stoße in meiner Praxis immer wieder auch an meine Grenzen. Ja, der Körper macht, was er will.
Klar.
Und ich sag mal, bei ganz schweren Fehlstellungen des Beines, da ist dann auch manchmal eine Operation nötig.
Okay.
Oder wenn jemand jetzt ein gerissenes Kreuzband hat, da kann ich mit Osteopathie gar nichts machen.
Okay.
Da kann man schauen, dass man das konservativ mit guten Rehabilitationstraining wieder aufbaut, das Ganze stabilisiert. Oder es muss dann halt operiert werden. Also ja, auch die Osteopathie hat ihre Grenzen.
Okay, klar. Aber bei chronischen Knieschmerzen endet es dann am Ende seltener in der OP? Also kann man das oft schon behandeln oder wie sieht es aus?
Also meiner Erfahrung nach ja. Okay. Also etliche Knie-OPs, die ich erlebt habe bei Patienten, waren absolut unnötig.
Oh.
Und haben dann sogar zu noch mehr Kniebeschwerden geführt.
Oh yeah.
Weil oft ist es so, dass ein operiertes Knie sich dann nicht mehr komplett strecken lässt. Das heißt also, wir sprechen da von einer Streckhemmung.
Mhm.
Das heißt, im Stand ja, kippt das Becken, also das Bein wird kürzer, das Becken kippt zu der Seite, wo das Bein kürzer ist. Und dann muss die Wirbelsäule das ausgleichen und dann kriegt derjenige als Bonbon obendrauf dann irgendwann auch noch chronische Rückenschmerzen.
Okay,
also
krass.
Eine Knie-OP, das sollte man sich sehr gut überlegen, vor allen Dingen, weil bei einer Knie-OP ja die Kapsel kaputt gemacht wird. Also da wird reingestochen, das wird ins Gelenk richtig gegangen, in den Gelenkspalt. Und da ist ja so eine Gelenkschmiere, die Gleitfähigkeit der Gelenkflächen sozusagen gewährt. Und dann wird Kochsalz reingespritzt.
Mhm.
Und nach einer Knie-OP braucht diese Gelenkschmiere 3 bis 4 Monate, um wieder richtig zu regenerieren. Ja. Also da sind viele Faktoren, die dann für eine konservative Therapie sprechen und gegen eine OP.
Okay, gut. gibt es chronische Knieschmerzen, bei denen man den Sport einstellen muss? Oder sollte?
Das ist eine gute Frage. Also sicherlich, wenn Knieschmerzen durch einen Knorpelschaden und einen Knorpelabrieb auftreten, also dass der Knorpel nicht mehr vorhanden ist und die Knochen auf Knochen reibt, dann erübrigt sich das, dann sind die Schmerzen so groß, da macht derjenige dann keinen Sport mehr.
Okay.
Ja. Bei keinem oder moderatem Verschleiß glaube ich nicht, das lässt sich nach meiner Erfahrung immer irgendwie lösen.
Ja. Mhm.
Auch wenn es manchmal länger dauert, bis man da einen Ansatz gefunden hat, auch als Therapeut. Aber mit dem Sport aufhören, tatsächlich wirklich bei starkem Verschleiß und Einschränkung der Gelenkmechanik. Ja. Aber bis dahin gibt es viele Möglichkeiten, das auch konservativ zu behandeln. Und man muss dem Körper auch Zeit geben, sich umzustellen. Ja, stell dir vor, du bist 20, 25 Jahre in einer bestimmten Haltung, in einem bestimmten Bewegungsmuster. Dein Körper hat das kompensiert und jetzt zickt er rum. Ja, jetzt hast du Knieschmerzen. Dann kannst du auch nicht erwarten, dass es in einer Woche, in 2 Wochen oder vielleicht in einem Monat komplett weg ist. Nein, ja, dann müssen die nötigen Maßnahmen erfolgen, Behandlung, Training in all seinen Facetten und dann dem Körper die Zeit zu geben, sich anzupassen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann klappt das auch.
Das sind ja schon mal Good News, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich nochmal, ganz wichtig, ich bin hier Überbringer von guten Nachrichten. Ja, also ich bin Zweckoptimist.
Ja, gut. Vielleicht können wir dann auch nochmal wirklich so ganz ins Praktische gehen. Du hast jetzt schon viel angesprochen, was man machen kann, was du einmal in der Praxis machst, was man auch zu Hause machen kann. Was sind denn so generell Übungen, die du bei den verschiedenen Knieschmerzen empfiehlst?
Okay, also bei Knieschmerzen durch Fußinstabilitäten und ich sag mal so verkümmerte Füße empfehle ich Fußmuskeltraining und das geht ganz leicht. Ja. Barfuß, man nimmt sich eine Yogamatte und stellt sich barfuß auf die Yogamatte und geht dann auf die Fußballen hoch, also drückt die Fersen hoch.
Mhm.
Und dann senkt man den Fuß wieder ganz leicht ab und kurz bevor die Ferse den Boden berührt, kehrt man die Bewegung wieder um, drückt sich nach oben ab. Und das kann man dann auf die Spitze treiben mit Gewicht, ja, mit einer Hantel oder man, sag ich mal, ja, hält einen Bierkasten oder so. Ja. Weil dadurch wird die Fußmuskulatur trainiert und die Wadenmuskulatur, die das obere untere Sprunggelenk trainiert. Ja. Das merkt man dann, das wackelt, ja, alles dreht sich. Also Unterschenkel dreht sich gegen den Oberschenkel, da muss dann viel ausgeglichen werden. Und das ist schon mal zum Beispiel eine sehr, sehr gute Übung.
Mhm.
Ja. Dann, wenn die Hüfte verkürzt ist, also die Hüftmuskulatur und die Hüfte unbeweglich, dann sind diverse Dehnübungen ganz gut. Ja. Also sich zum Beispiel statt auf die Couch zu flezen, eine Yogamatte zu nehmen und in den Schneidersitz zu setzen, auch wenn es erstmal schwerfällt. Ja, dadurch wird die Außenrotation der Hüfte verbessert. Und meistens sind die Außenrotatoren in der Hüfte die Muskeln, die sehr verkürzt sind. Ja, so wird die Hüfte dann freier. Oder man die Adduktoren, also die Muskeln, die innen am Oberschenkel sind. Ja, man setzt sich in die Grätsche zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit erstmal, was man schnell umsetzen könnte. Mhm. Ja. Und dann zeige ich den Leuten auch viel Stabilisierungsübungen. Ja. Der Bauch, die Rumpfmuskulatur ist ganz wichtig dabei. Ja. So ein instabiler Rumpf sorgt für mehr Arbeit im Becken-Hüftbereich und damit im Knie. Ja. Also diverse Bauchmuskeltraining, Trainingsübungen, Übungen für den unteren Rücken, Übungen fürs Gesäß. Ja. Also diese klassischen Aerobic-Übungen, die haben schon, wenn man die richtig ausführt und gezielt, dann haben die schon ihren Sinn auch. Ja. Mhm.
Und das war auf jeden Fall erstmal ein Plädoyer für Stabis, Leute. Vergesst die nicht, ist auf jeden Fall wichtig, auch Kraft- und Mobilitätsübungen mit einzubauen. Und du hast jetzt also quasi schon ein bisschen angesprochen, was es so für schnell umsetzbare Tipps gibt. Hast du noch sonst vielleicht Erste-Hilfe-Tipps gegen Knieschmerzen, die jetzt auftreten, die jetzt aber nicht einen Sturz oder einen Unfall wirklich, nicht aus dem Grund aufgetreten sind?
Also zugänglich für den Normalbürger, der jetzt keine medizinischen Geräte hat oder keine medizinische Ausbildung, sind ja Faszienrollen zum Beispiel, die gute alte Faszienrolle. Ja, da die Oberschenkelmuskulatur zu rollen, zu bearbeiten, die Wadenmuskulatur, das hilft oft sehr gut, auch akut, also relativ schnell. Seite am Oberschenkel, Oberschenkelvorderseite, Oberschenkelrückseite. Innenseite würde ich aufpassen, da sind viele Nerven, Blutgefäße, Lymphgefäße, da würde ich nicht so hart rollen.
Okay. Ja.
Aber das ist erstmal eine Sache, die relativ schnell umzusetzen ist. Ja. Also das Gewebe um das Knie, was ja sehr also reichhaltig ist, das erstmal da die Spannung zu lösen und dem Knie wieder mehr Freiheit dadurch zu geben, sage ich es jetzt mal einfach ausgedrückt.
Okay, also du würdest Faszienrollen schon empfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und wenn es dann mal wehtut, also zwickt eher, ne? Ich spreche jetzt nicht von richtig starken Schmerzen, bei denen man zum Arzt, zur Ärztin gehen sollte, aber ist dann eher Kühlen oder Wärmen angesagt?
Das kann man gar nicht so sagen. Oh. Also wenn Schmerzen durch eine Entzündung ist, dann ist Wärme nicht so gut. Dann sollte man kühlen, weil die Kühlung, die dann ins Gewebe geht, die aktiviert halt die Durchblutung. Dann kann die Entzündung besser abgearbeitet werden. Aber so akute Maßnahmen am Knie kühlen, also ein Gelenk kühlen, ist, wenn keine Entzündung vorliegt, selten gut, weil die Bewegung dann eingeschränkt wird. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, wärmen oder kühlen. Da ist dann eher die Faszienrolle.
Okay, interessant.
Zu wählen, am Gewebe zu arbeiten.
Mhm. Und noch so ein anderes Hausmittel, von dem ich gehört habe bei Knieschmerzen, dass man sich Quark draufschmieren soll. Was ist da deine Meinung zu?
Ich glaube, ich habe das auch mal gehört, dass das eine Entzündung raus.
Ja, irgendwie so,
soll.
Das soll der Grund sein.
Also ich sag mal so, wenn wer heilt, hat recht. Ja, wenn es funktioniert, dann auf jeden Fall. Dann sind es vielleicht Mechanismen, die wir noch nicht verstanden haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es Studien dazu gibt. Mhm. Ja, also der Schulmediziner würde jetzt die Augenbrauen hochziehen und fragen, gibt es denn Studien dazu?
Okay.
Ist jetzt auch meine Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, einfach mal ausprobieren.
Okay. Aber nicht direkt kühlen oder wärmen. Das ist schon eher, das sollte man nur auf wahrscheinlich mit einer Absprache, vielleicht mit einer medizinischen Person machen.
Also du machst jetzt mit Wärme oder Kühlen nichts kaputt in dem Sinne. Also wenn jetzt wirklich eine Entzündung drin ist, man kann es versuchen. Ja? Okay. Also es ist sicherlich eine Methode, aber ein Entzündungsschmerz ist jetzt auch ein bisschen was anderes als ein Zwicken, was mal auftritt. Ja.
Okay.
Also ich würde sagen, eher ein Zwicken, was mal auftritt, da hilft oft die Faszienrolle.
Mhm.
Und Entzündungsschmerzen sind dann doch eher hartnäckige Schmerzen. Und dann landet man ja sowieso erstmal beim Arzt.
Ja, klar. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass man bei hartnäckigen Schmerzen auf jeden Fall nicht einfach nur Schmerzmittel einwerfen sollte und dann weiter geht's auf die Bahn, sondern auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen sollte.
Auf ja. jeden Fall. Also ich bin auch kein Fan von Schmerzmitteln, weil Schmerzmittel werden oft von den Ärzten verschrieben wie Smarties.
Ja.
Und die gehen halt auf den Magen,
ja.
Magenschleimhaut und vor allen Dingen auch auf die Nieren.
Ja. Ja,
also damit sollte man wirklich haushalten.
Ja, Mensch, also ich habe heute ehrlich gesagt super viel gelernt. Ich glaube, unsere HörerInnen sicherlich auch. Wo kann man dich denn noch im Netz finden?
Auf meiner Website. Das ist www.osteo-reha.de. Ich habe eine Praxis am schönen Kudamm.
Genau, hier in Berlin.
Und genau, ja. Da findet man mich.
Super, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ich sag nochmal ganz herzlich, Dankeschön, dass du hier warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Ed, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Ja, also ich glaube, wir haben alle super viel daraus mitnehmen können. Deswegen, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, freuen wir uns über euren Support, indem ihr die Folge mit euren Friends teilt und uns eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Ansonsten, wie immer, bleibt gesund und stabil und keep on running.